hat mich rückblickend echt geprägt. Ich glaube, das war so in der 8., 9. Klasse, wo er dann gesagt hat, hey, wenn du beruflich erfolgreich bist, dann kannst du all das, was du hier siehst, kannst du dir dann ermöglichen und erfüllen, ob es jetzt irgendwie eine tolle Wohnung ist oder vielleicht auch ein tolles Auto, was mir zur damaligen Zeit sehr imponiert hat. Und das war dann so mein Generator, mein Antrieb. Ich habe das Muster oder meine Muster nicht durchbrochen, sondern ich habe sie angenommen. Ich kläre mir das so, dass es irgendeine Art Kanal gibt, einen Informationskanal, auf den wir alle Zugriff haben, und auch die Tatsache, dass wir alle ständig miteinander verbunden sind.
Herzlich willkommen zu Spiritualität auf C-Level, dem Podcast für spirituelle Chefinnen und Chefs und alle, die es werden wollen. In der heutigen Folge spreche ich mit Martin Matluti. Er ist Director von gesund.de. Er hat eine klassische Karriere hinter sich und ist dabei mehrmals an den Punkt gekommen zu merken, rein der materialistische Weg ist nicht ganz das Gelbe vom Ei. Wer ihn dahingestupst hat, sich weiterzuentwickeln, das erfährst du in dieser Folge und wie. Und er ist ein sehr rational tickender Mensch und hat ein Erlebnis gebraucht, das diesmal gar nicht so dramatisch ist, irgendein Schicksalsschlag, sondern eine spannende Technik, bei der er erfahren hat, okay, also da muss es noch mehr geben als das, was ich vorher dachte. Was das dann erstmal mit ihm gemacht hat, und zwar einen großen Abstand von dem Thema Spiritualität und vor allem, wie er dann wieder dahin zurückgefunden hat und welche Auswirkungen das jetzt für ihn in seiner Rolle als Führungskraft hat, das erfährst du in der Folge. Besonders spannend finde ich die Ansicht, dass es unsere Verantwortung ist als Führungskraft, die eigenen Muster zu kennen, um sie nicht anderen unfairerweise überzustülpen und aus der Machtposition potenziell Missbrauch zu tätigen. Deswegen freue dich auf die Folge. Sie ist kurz und knackig und vor allem spannend. Viel Spaß.
Wie bin ich Chef geworden? Ich fange mal dort an. Ich habe im klassischen Handwerk meine Karriere begonnen, mit einer Berufsausbildung im Handwerk, und bin dann in den nächsten Schritt in die Technologie gewechselt vom Handwerk. Und von der Technologiesparte im Bereich der Telekommunikation habe ich mich dort eben dann sukzessive hochgearbeitet über die ersten leitenden Funktionen bis hin zum Niederlassungsleiter von zwei Gesellschaften in München mit knapp 40 Mitarbeitern. Und hatte dann wirklich die Möglichkeit, sehr früh sehr viel Verantwortung zu übernehmen, weil ich auch das immer so mein großer Wunsch war, ja, da wirklich erfolgreich zu werden und früh Karriere zu machen. Und damit wurde ich beschenkt und es hat wirklich sehr früh geklappt.
Und was war dein Antrieb damals, diesen Weg einzuschlagen? Jetzt, wenn du da so zurückguckst, was hat dich damals angetrieben, motiviert, beeinflusst?
Rückblickend kann ich dir sagen, dass ich es heute verstehe. Damals ist es aber einfach passiert ist und ich gar nicht großartig drüber nachgedacht habe. Ich bin mit meiner Mutter alleine groß geworden und der finanzielle Faktor, das war so immer ein Thema bei uns zu Hause. Ja? Also da gab es keine Unterstützung und ich will jetzt nicht sagen, dass wir wirklich arm waren, aber es musste tatsächlich jeder Euro oder damals jede Mark umgedreht werden, um zu schauen, wie wir, sage ich mal, mit den lebensnotwendigen Sachen über die Runden kommen. Und da gab es auch mal so ein einschneidendes Gespräch, das ich damals mit einem der Geschäftsführer hatte in dem Unternehmen, wo meine Mutter mal tätig war. Und das hat mich rückblickend echt geprägt. Ich glaube, das war so in der 8., 9. Klasse, wo er dann gesagt hat, hey, wenn du beruflich erfolgreich bist, dann kannst du all das, was du hier siehst, kannst du dir dann ermöglichen und erfüllen, ob es jetzt irgendwie eine tolle Wohnung ist oder vielleicht auch ein tolles Auto, was mir zur damaligen Zeit sehr imponiert hat. Und das war dann so mein Generator, mein Antrieb, immer nach mehr zu streben und nicht zu sagen, okay, jetzt habe ich einen gewissen Punkt erreicht, mich auf dem auszuruhen und mich damit zufrieden zu geben. Und das war dann quasi so lange der Fall, bis ich an dem Punkt angekommen bin, wirklich in der Managementfunktion viel Verantwortung innezuhalten.
Und ich meine, das ist ja eine Motivation, die wahrscheinlich viele Menschen erstmal antreibt. Woran hat es dich getrieben?
Es hat mich darin getrieben, dass ich das, was ich bekommen wollte, bekommen habe. Ich aber sagen würde, das, was ich wirklich gebraucht habe, nicht bekommen habe.
Ui.
Um das so zusammenzufassen, weil all das, was ich mir immer erträumt habe, zu sagen, okay, ich habe ein gutes Einkommen, dadurch habe ich die Möglichkeit, mir Dinge leisten zu können, ein Stück weit frei und unabhängig zu sein, das hat sich eingestellt. Aber trotzdem habe ich dann irgendwann realisiert, je mehr davon in mein Leben Einzug eingehalten hat, desto weniger oder sage ich mal gar nicht wirklich bewegt hat sich irgendwie meine innere Zufriedenheit. Also es hat sich irgendwie nicht wirklich das Bedürfnis von Befriedigung eingestellt, was ich dann irgendwann wahrgenommen habe. Was aber am Anfang dazu geführt hat, dass es mich erstmal noch mehr angetrieben hat, zu sagen, okay, das liegt dann daran, dass ich vielleicht dann noch eine Karrierestufe gibt, die ich nicht erreicht habe. Und wenn ich die dann erreicht habe, dann habe ich ja nochmal die Möglichkeit, ein ganz anderes Gehalt zu verdienen. Dadurch kann ich mir dann noch andere Dinge leisten. Und wenn ich an dem Punkt angekommen bin, dann werde ich dieses Gefühl erhaschen, wonach ich mich einfach so, ja, so sehne. Aber diesen Schritt bin ich dann auch gegangen. Das war dann aber immer noch so, dass ich immer noch irgendwie eine Unzufriedenheit, eine Leere in mir gespürt habe.
Okay. Und das heißt, der Klassiker eigentlich, ne? Also alles Materielle so weit abgehakt und trotzdem irgendwie leer. Erinnerst du dich dann auch an den Moment, wo dir das so gedämmert hat? Oder wann ist dir irgendwie aufgefallen, ja, jetzt könnte ich das noch ein drittes Mal machen, aber ich glaube, ich habe es verstanden so. Und wie war das dann erstmal? Also war das ein schöner Moment? Hattest du irgendwie, ist Gott durch dich durchgefahren und gab es Erleuchtung und jetzt hast du alles verstanden? Oder wie war das in dem Moment? Weißt du das noch?
Also den Spiegel vorgehalten hat meine damalige Partnerin, meine jetzige Frau. Ich erinnere mich noch an ein sehr intensives Gespräch, wo sie mir ganz klar den Wunsch geäußert hat, sag ich mal, mehr Nähe und mehr Zeit mit mir zu verbringen. Aber ich war damals beruflich sehr viel unterwegs. Und sie hat sich parallel schon so ein Stück weit auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begeben, zu dem damaligen Zeitpunkt, als das Gespräch stattgefunden hat. Ich habe das dann wahrgenommen, aber nicht wirklich ernst genommen, David. Bin weiter in dem, ja, in dem Kreislauf der Karriere drin gewesen. Mehr oder weniger befriedigend. Und bin dann damals durch einen Motorradunfall wirklich von jetzt auf gleich so ein bisschen aus dem Alltag, aus meinem damaligen Konstrukt gezogen worden und war dann zwangsläufig so ein bisschen in mir, mit mir gefangen und hatte dann die Möglichkeit, drüber nachzudenken. Und diese, ja, letztendlich, ich würde es mir auch so ein Stück weit Nahtoderfahrung, hat mir dann auch vor Augen geführt zu sagen, okay, jetzt reflektiere ich mal, ist das wirklich das Leben, das ich leben will? Oder möchte ich jetzt doch mal irgendwas verändern? Weil ich bin ja noch jung und ich habe viele Möglichkeiten. Und als Ergebnis habe ich mich dann dazu entschlossen, mich beruflich zu verändern im Sinne der Branche. Das heißt, ich habe den kompletten Branchenwechsel durchgeführt und habe die Verantwortungsposition freiwillig abgegeben und bin dann in einer neuen Branche erstmal nur in der ganz normalen Angestelltenrolle wieder eingestiegen und habe dort meinen Neustart versucht. Ich sage bewusst versucht, weil ich hier dann mehr oder weniger automatisch das zweite Mal in dieses Muster reingefallen bin, dass ich mich dort auch dann sehr schnell hochgearbeitet habe, Karriere gemacht habe, wieder eine Verantwortungsposition innegehalten habe. Und ich habe mich ein Stück weit zufriedener gefühlt, weil ich sagen muss, das Umfeld war deutlich persönlicher und menschlicher. Aber unterm Strich war es das gleiche Konzept, das sich wiederholt hat, nur in einer anderen Umgebung. Und das innere Gefühl der Suche und der, ja, nicht befriedigt zu sein, war immer noch sehr präsent.
Und was, wir kommen gleich dazu, wie du dann diese Zufriedenheit erlangt hast, aber erstmal zu diesem Muster. Muster ist ja, was ist ein Muster? Es ist ein automatischer Verhaltensablauf, der sich immer wieder zeigt, oder? So mal so eine vorläufige Definition. Wie hast du das durchbrochen? Weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, oder ich weiß das natürlich aus meiner Erfahrung als Therapeut und so weiter, als Coach, dass es vielen Menschen schwerfällt, diese Muster zu erkennen und dann auch, das Schwierige ist, sie dann auch noch zu durchbrechen. Wie ist dir das gelungen?
Also ich würde tatsächlich sagen, David, ich habe das Muster oder meine Muster nicht durchbrochen, sondern ich habe sie angenommen. Das ist so meine Methode. Also das Muster zu erkennen, das Muster dann aber auch wirklich zu akzeptieren und dann in mir zu integrieren. Ja, weil es ist einfach in mir drin, jetzt nicht nur in meinen Gedanken, sondern in meinen ganzen Zellen. Weil es ist ja, sag ich mal, vor langer Zeit irgendwann meistens zurückzuführen auf die Kindheit, dass es irgendein traumatisches Erlebnis gegeben hat, wodurch dann das Kind aufgrund der fehlenden Möglichkeiten dann eine, ja, Überlebenstätigkeit oder irgendeine Handlung entwickelt hat, die man sich dann beibehält. Ja, die war mir damals als Kind dienlich, aber ist mir vielleicht unbewusst im Erwachsenendasein nur noch manchmal dienlich und manchmal sogar hinderlich. Das waren bei mir zum Beispiel diese typischen Muster, die im positiven Sinne dazu geführt haben, dass ich beruflich sehr früh erfolgreich geworden bin, aber zugleich auch da immer ein Großteil der Energie und der Aufmerksamkeit reingeflossen ist und die Erwartungshaltung, dass mich das erfüllen wird.
Okay, verstehe. Und wie bist du dann also aus diesem Muster nicht ausgebrochen, sondern wie hast du es integriert, um in deinen Worten zu bleiben?
Da schlagen wir jetzt die Brücke zu meinem Einstieg in die Persönlichkeitsarbeit. Bei dem Arbeitgeber, als ich die Branche gewechselt habe, hat alles damit begonnen, dass es ein Führungskräftetraining gab, ein Workshop. Das war eher auf der systemischen Ebene mit Toolings, wie man es eigentlich klassisch kennt aus den Unternehmen und auch insbesondere für Führungskräfte. Aber Bestandteil war da eben auch ein Business Coaching, ja, was dann in einem One-to-One geendet hat. Und da habe ich das erste Mal wirklich mit einer Person eine Vertrauensbindung aufgebaut, wo ich dann gespürt habe, okay, die Person hat mich an den Punkt gebracht, der für mich komplett unbekannt war. Ja, also auf der systemischen Ebene habe ich die Kontrolle gehabt. Ich war da quasi im Rahmen meines Perfektionismus wirklich gut aufgestellt, um da auch wirklich mitzugehen und immer schön die Kontrolle zu haben im Kontakt und in der Kommunikation. Und er hat aber den Aspekt in eine ganz andere Richtung gelenkt und quasi so die Innenschau mal gewagt. So, was ist das, was ich tue im Außen, aber welchen Preis zahle ich dafür im Innen? Was vielleicht nur einen kleinen Bruchteil der Menschen im Außen wahrnimmt, aber er hat das wahrgenommen. Und dann haben wir mal da so ein bisschen begonnen, in mich reinzuschauen, was ich am Anfang natürlich nicht so toll fand und da erstmal massiv in den Widerstand gegangen bin. Aber irgendwas in mir hat daran festgehalten zu sagen, okay, ich lege das jetzt nicht an ACTA, sondern ich mache da weiter. Und aus diesem Business Coaching ist dann rückblickend der Einstieg in die Persönlichkeitsarbeit entstanden und daraus resultierend dann auch der Weg in die Spiritualität.
Spannend. Das heißt, er hat dich quasi auf dein Innenleben gelenkt und dich quasi vor deiner Ablenkung geschützt im Außen.
Ja.
Und erstmal hat sich das nicht angenehm angefühlt, meintest du. Warum nicht? Was waren die Widerstände?
Die Widerstände. Ich hatte das Gefühl eines kompletten Kontrollverlustes. So hat sich für mich angefühlt. Also bin das erste Mal wieder so mit meinen Emotionen, mit meinen Gefühlen in Kontakt gekommen in diesen Sessions. Und es hat mir massiv Angst bereitet, weil ich das Gefühl hatte, das nicht kontrollieren zu können. Ja, weil ich bin doch derjenige, der den Erfolg erlangt hat, weil er immer alles im Griff hat. Mhm. Und jetzt komme ich hier in einen Bereich, wo ich irgendwie gefühlt gar nichts im Griff habe und das möchte ich jetzt vermeiden. Das fühlt sich für mich ungewohnt an. Das kann ich nicht steuern, das kann ich nicht sprichwörtlich kontrollieren. Mhm. Und das hat mir echt massive Angst gemacht am Anfang.
Interessant. Dabei ist es ja was uns ja höchst menschlich macht eigentlich. Ne? Emotionen, Energie in Bewegung, deswegen heißen die so Emotionen. Und dahinter stecken unsere Bedürfnisse, die uns aufzeigen, was uns unterscheidet von Tieren und von Maschinen. Bevor wir weiter in die Spiritualität einsteigen, was meinst du, hat überhaupt erst dazu geführt, diesen Hahn irgendwann abzudrehen?
Also irgendwann mal, weil du wirst ja, wir werden alle emotional geboren. Also Kinder können ihre Emotionen ja gar nicht unterdrücken. Das passiert ja erst, wenn der Verstand mit Impulskontrolle so richtig wächst und so weiter. Und dann Kontrolle überhaupt ausüben kann. Hast du eine These? Also
Ich habe eine These. Also wenn ich persönlich in meine Kindheit zurückschaue, würde ich sagen, ist es irgendwann an dem Punkt entstanden, als ich sehr viele negative Erfahrungen in meinem Umfeld als Kind und als Jugendlicher gesammelt habe, in dem Moment, wo ich meine Emotionen gezeigt habe, meine Gefühle preisgegeben habe. Das hat zur damaligen Zeit nicht in das Bild eines coolen, jugendlichen, männlichen Individuums gepasst. Und dafür wurde ich dann oft abgestraft. Und da ist dann irgendwann daraus die Schutzhaltung entstanden, das für mich zu behalten, in mir ganz tief zu vergraben und nicht mehr preiszugeben, also damit nicht mehr sichtbar zu werden. Und um dann noch einen obendrauf zu setzen, um mich zu schützen und nicht mehr verletzt zu werden, dann eben in allen Lebenslagen und in allen Situationen unbedingt immer die Kontrolle zu behalten.
Okay, und darf ich nochmal spezifischer fragen? Wut ist ja auch eine Emotion, Ärger und so weiter. Und das sind ja häufig schon die Dinge, die man irgendwie mit Männlichkeit verknüpfen kann. Und dafür hast du wahrscheinlich auch nicht diese Erfahrung gemacht, sondern für welche Emotionen im Spezifischen hast du diese Erfahrungen gemacht? Weißt du das noch?
Mich verletzlich zu zeigen.
Verletzlichkeit.
Definitiv, ja. Verletzlichkeit, Einfühlsamkeit, Mitgefühl.
Also alles eher weibliche Attribute, wenn man so möchte. Männlichkeit, Weiblichkeit, also Unterdrückung von Weiblichkeit mit dem Ergebnis, dass halt alles im Außen, das Männliche neigt ja auch dazu, im Außen zu agieren, gepasst hat, aber die Innenwelt halt nicht so, ne? Spannend. Ja, danke. Und das ist jetzt Persönlichkeitsentwicklung gewesen. Dann meintest du, ging es auch in Spiritualität. Was ist da überhaupt für dich der Unterschied? Oder was war dann, ist es wie eine Art Stufe oder Level? Oder wie ist da die Abgrenzung für dich, die Unterscheidung?
Also ich würde es jetzt mal versuchen zu abstrahieren in meinen eigenen Worten. Also die Persönlichkeitsarbeit, kann man jetzt sagen, Entfaltung oder Entwicklung, bewegt sich für mich auf der systemischen Ebene und spricht eher den Intellekt an, den Verstand. Also ich habe die Erfahrung gemacht und deswegen war das für mich auch rückblickend der richtige Einstieg. Das ist etwas, das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, das ist für mich sinnhaftig und da gehe ich mit d'accord. Spiritualität geht für mich in eine Region, die sich nicht mit dem Verstand erklären oder immer unbedingt begreifen lässt, sondern ist eher rein auf der Gefühlsebene, auf der Herzebene beheimatet. So würde ich das für mich differenzieren.
Danke. Und wann war jetzt also dein Moment, wo du Spiritualität kennengelernt hast? Also das, ich sag mal, in Anführungszeichen Unbegreifliche kennengelernt.
Da bin ich das erste Mal mit einer Arbeitsfreundin in Kontakt gekommen durch eine Therapeutin, nachdem ich dann den nächsten Schritt gegangen bin im Business Coaching, zu sagen, okay, jetzt bin ich mit einigen Themen in Kontakt getreten und auch da möchte ich jetzt mal weitermachen. Ist der Wille da und auch der Leistungsdruck, da jetzt auch was zu erreichen? Das kann ich ja nicht ignorieren. Also wie gesagt, so ein Muster ist ja nicht immer schlecht. wenn es achtsam geschieht. Und dann bin ich im nächsten Schritt zu einer Therapeutin gelangt und war dort mit ihr quasi in Arbeit und die hat als Tool die systemische Familienaufstellung angewandt. Das heißt, in der systemischen Familienaufstellung, für diejenigen, denen es nichts sagt, geht es darum, dass quasi ein Thema, das ich als Person habe, beleuchtet wird mit dem großen Unterschied, dass ich komplett davon ausgenommen bin. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir von außen mein Thema anzusehen, wie es sich auch in der Eigendynamik entwickelt, gleichgesetzt, als würde ich jetzt die Möglichkeit haben, ins Kino zu gehen und ich schaue mir für dieses Thema meinen eigenen Film an. Und es gibt zwei Methoden, wie das nachgebildet wird, entweder mit Objekten, das können zum Beispiel Holzstatuen sein, oder mit tatsächlichen Menschen, die dann in der Rolle als Repräsentant die unterschiedlichen Szenarien einnehmen. Und dann wird das Ganze quasi einmal gestartet und dann entwickelt sich auch eine Eigendynamik und ich kann mir das von außen anschauen. Und das ist etwas, diese Erfahrung hat mich einfach nur umgehauen, David. Ja, weil ich war da in der zweiten Variante mit wildfremden Personen, die ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen habe, zusammen das erste Mal für diese Arbeit und habe ein persönliches Thema aufstellen lassen. Und es ist unglaublich, in welchem Detailgrad wildfremde Personen dann auch zum Beispiel von meinen Angehörigen oder von mir selbst dann auch wirklich Szenen nachgestellt haben, auch die richtigen Worte gewählt haben. Und was dann dadurch auch wirklich für, ja, ich würde mal sagen, für eine Energie freigesetzt wurde, weil ein Thema war, dass ich mit einer Person seit längerem keinen Kontakt hatte und direkt nach dieser Arbeit am nächsten Tag hat sich die Person bei mir gemeldet. Also das war dann für mich dann auch definitiv kein Zufall mehr, sondern wirklich ein Schicksalsschlag dieser Arbeit. Und da wurde mir das erste Mal wirklich veranschaulicht, dass sowas existiert, dass es das wirklich gibt.
Und das, also das bedeutet ja, ne, diese Personen müssen irgendwie Zugriff auf Informationen gehabt haben, die sie nicht von dir persönlich übermittelt bekommen haben und haben sie dennoch gewusst. Das heißt, es muss eine Art von Informationsübertragung geben, die nicht über den üblichen Weg, wie wir es halt über die Schule lernen oder die normalen Erfahrungen über Sprache oder also direktes Sprechen oder Schreiben oder sonst irgendwas transformiert wurde. Also das heißt, das ist mal das eine. Also es gibt da irgendwas Übersinnliches oder wie erklärst du dir das?
Ich kläre mir das so, dass es irgendeine Art Kanal gibt, einen Informationskanal, auf den wir alle Zugriff haben und auch die Tatsache, dass wir alle ständig miteinander verbunden sind. Und durch diese Verbindung dann auch die Informationen transportiert werden können. Also ich stelle mir das so vor wie ein großes Netzwerk, ja, wie man es auch aus dem Internet kennt. Und über dieses Netzwerk sind wir alle angebunden und verbunden. Und wenn wir es zulassen, dann können die Informationen empfangen werden.
Spannend. Also jeder kann das potenziell. Warum aber ist deine Frage, also du hast schon ein bisschen angedeutet, wenn wir es zulassen. Die meisten Menschen, ist jetzt mal meine These, erleben das ja nicht so. Warum?
Die Fragen kann ich dir gar nicht beantworten. Ich hatte als ersten Impuls, die Frage umzubauen mit warum nicht. Also ich fand es immer so spannend. Meine Erkenntnis war zum Beispiel auch, ich will es mal für den Moment parken, dass ich mir dann immer die Frage gestellt habe, wow, wie ist das möglich? Und warum sind wir nicht die ganze Zeit verbunden? Aber eigentlich hatte meine Therapeutin damals gesagt, sollte man sich eher die Frage stellen, warum sind wir getrennt? Denn wir sind eigentlich von Natur aus ständig mit allem verbunden. Und irgendwann kommen wir von der Verbindung in die Trennung. Ob es jetzt mit anderen Menschen oder mit der Natur ist, das passiert irgendwann auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Und warum ist es nicht so? Ich kann mir nur vorstellen, das ist meine persönliche Meinung, es ist ein sehr unbekanntes Terrain, das ich nicht verstehen kann, was der Intellekt nicht erklären kann. Und in dem Moment, wo der Verstand etwas nicht erklären kann, ist es eine Unbekannte und diese Unbekannte geht mit der Bedrohung einher und dadurch wird Angst verursacht. Und ich glaube, dass diese Angst dann erstmal eine große Barriere darstellen kann, damit in Kontakt zu treten. Das sind Erfahrungen, die ich persönlich gesammelt habe.
Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dass wir unterschiedliche Zustände annehmen können an Bewusstheit. Da gibt es niedere und da gibt es höhere Zustände. Also das kennt man ja. Ne? Also es gibt zum Beispiel in der Rechtsprechung ja auch niedere Motive, für die man dann, also wo man sich denkt, Alter, das, also wegen sowas hat der irgendwie einen Mord begangen, meine Fresse. Das ist aber echt jetzt nicht besonders, ich sag mal, erhaben. Ja, also wir kennen das irgendwie und wir kennen es auch, wenn uns Menschen runterziehen oder wenn uns eine Situation runterzieht. Ja, was zieht denn da? Also, aber trotzdem weiß es der Volksmund total. Und es gibt ja genug Forschung zum Thema Materie und Welle und so weiter. Und warum wohl finden wir Musik? Manchmal löst es Emotionen in uns aus. Wir fangen an zu weinen, weil wir das hören, weil wir eben resonanzfähige Wesen sind. Ich glaube nur aber, wenn wir unter sehr großen Stress geraten, verdichtet sich alles. Also dann nehmen wir eine sehr dichte Form an, die sehr eingeengt denkt und auch tickt. Es fehlt dann also diese Resonanzfähigkeit. Das ist häufig so, wenn Menschen im Stress sind, dass sie dann nicht besonders empathisch sind, nicht besonders einfühlsam und so weiter, sich gegenüber, auch anderen gegenüber nicht. Und das ist, glaube ich, die Hauptursache ist Stress und die daraus resultierenden Prozesse. Und ich glaube, das hast du auch so schön gesagt, es braucht einen Moment, wo dein System mal komplett rausgenommen wird, also jetzt bei dir war es diese Nahtoderfahrung durch den Unfall, oder aber durch zum Beispiel bewusste Stille oder Meditation oder sonst irgendwas, Yoga, whatsoever, das dich einfach mal wieder in eine Entspanntheit bringt, sodass sich wie so alles wieder lockern kann, sodass du wieder in deine Resonanzfähigkeit kommst. Und nur dann ist zumindest meine Beobachtung und auch meine Überzeugung, bist du überhaupt empfänglich? Wie als wäre sonst die Antenne des Radios einfach im Minusbereich und gar nicht empfänglich für die Frequenzen, die eigentlich ständig gesendet werden von allen Radiosendern unterschiedlicher Frequenz. Aber ich habe einfach gar nicht meine Antenne draußen. Und so erkläre ich mir das natürlich. Also,
das kann ich total mitfühlen, David, weil der Zugang für mich zu diesem Netzwerk findet nicht im Außen statt, sondern im Innen. Ja, es ist ja genauso, als würde ich versuchen wollen, ins Internet zu gehen, aber das WLAN ist aus und wenn ich mich die ganze Zeit im Außen, in der Ablenkung befinde, ja, ob es jetzt irgendwie im Job ist oder dann abends mit Fernsehen oder ständig durch irgendetwas Informationen einsammeln zu lassen, die von außen kommen, ist der Netzwerkzugriff nicht aktiv. In dem Moment, wie du es gesagt hast, wenn die Stille einkehrt und ich mal innehalte und mit mir in Kontakt gehe, dann geht das WLAN an und ich habe die Möglichkeit, auf dieses Netzwerk zuzugreifen und dann überhaupt erst Informationen fließen zu lassen.
Hm. Ja, spannend. Und was hat sich dadurch dann in deinem Leben geändert? Also du hattest diesen Moment bei der systemischen Aufstellung, du hast gemerkt, ach du Scheiße, da gibt es Sachen, die kann ich ja gar nicht greifen, aber sie sind offensichtlich existent. Wie hast du damit einen Umgang gefunden, im ersten Moment und dann später auch ganz praktisch in deiner Rolle als Führungskraft? Was bedeutet das heute für dich, eine spirituelle Führungskraft zu sein?
Ja, um deine erste Frage zu beantworten, wie bin ich damit zurechtgekommen? Ehrlich gesagt, erstmal gar nicht. ich habe mich in so einer Zwischenwelt befunden. Ja, ich habe da mal so gefühlt so ein bisschen reingeschnuppert. Mir wurden ein paar Themen aufgezeigt und dann stand ich so ein bisschen vor der Wahl, gehe ich da weiter oder gehe ich da nicht weiter. Es hat sich sehr unangenehm, unbekannt und wie gesagt angstbehaftet angefühlt, weswegen ich lange auch gegen die Sache und gegen mich angekämpft habe. Das war eine sehr energieraubende Zeit, weil ich versucht habe, so weiterzumachen wie bisher, aber eigentlich habe ich wahrgenommen, das geht nicht. Ich weiß jetzt, dass da was ist. Ich kann es jetzt noch weniger ignorieren als davor. Davor wusste ich es zumindest nicht. Aber irgendwas hat mich angetrieben und gesagt, guck mal hin. Und jetzt habe ich ihn geguckt und jetzt habe ich es gesehen. Jetzt kann ich es nicht weiter ignorieren.
Die Büchse der Pandora ist geöffnet.
Ja, genau. Das war eine sehr intensive und anstrengende Zeit. Aber ich bin extrem dankbar dafür. Mhm. Und jetzt zu deiner zweiten Frage. Wie wirkt sich das aktuell in meinem Berufsleben aus? Also ich nehme es nur extrem positiv wahr, weil ich wieder die Möglichkeit habe, in einer Verantwortungsrolle zu agieren. Und ich für mich bin einfach davon überzeugt, also gerade dann, wenn ich Verantwortung für einen Bereich und sogar auch noch für andere Personen in ihren Rollen habe, ist für mich die Grundvoraussetzung, dass ich Verantwortung für mich als Person übernehme. Aha. Und weiß, wer bin ich, was sind meine Themen, was sind meine Muster. Und da dann auch wirklich gezielt wahrnehmen zu können, gerade in dem hektischen und stressigen Berufsalltag, wo oftmals viel Erwartungshaltung und viel Druck entsteht oder auch besteht, was einfach in der Natur der Sache liegt, ja, in dem Wirtschaftsumfeld, dann für mich ganz klar selektieren zu können, ist das jetzt ein Thema, das der Sache dienlich ist, oder ist es einfach nur mein Thema, das ich jetzt einfach mal parken kann, das hier jetzt in dem Business-Kontext nichts verloren hat.
Also dieses, ich projiziere nicht mehr meine ungelösten Themen auf die Welt und lasse sie im schlimmsten Fall noch an meinen Mitarbeitern aus, sondern ich habe da eine gewisse Unterscheidungsfähigkeit entwickelt und kann da gut selektieren. Und somit, was ist der Effekt? Also du kommst einfach, was ist der Effekt? Ja, Frage an dich.
Der Effekt ist, dass ich mich freier fühle in meiner Rolle, dadurch freier agieren kann und ich die Wahrnehmung habe, dass sich das extrem positiv auch auf das Unternehmen auswirkt, weil das in beide Richtungen läuft. Also die eine Richtung, die ich gerade beschrieben habe, ist, dass ich das dann auch wirklich selektieren kann, wenn irgendwas passiert, ja. Aber auch im Umkehrschluss, wenn auf mich etwas reinprasselt, ich die Möglichkeit habe, dann auch für mich zu differenzieren, okay, ist das jetzt vielleicht ein Thema, was bei der Person beheimatet ist, oder hat es wirklich gerade etwas mit meiner Rolle oder anderen Rollen zu tun? Und man sollte da wirklich Energie drauf verwenden. Und dadurch habe ich die Möglichkeit für mich gewonnen, Energie freizusetzen, die ich woanders in meiner Rolle oder auch im privaten Umfeld viel besser nutzen kann, weil sie einfach nicht sinnfrei verpufft, indem ich in irgendein altes Muster gerate, mich dort verzettel und mir dann die Zähne dort ausbeiße. Ah, habe ich jetzt hier einen großen Fehler gemacht und was muss ich jetzt dafür tun? Und damit ich wieder von allen gesehen und wertgeschätzt werde, mache ich jetzt Unmengen an Überstunden und lege noch eine Schippe drauf. Da ist so viel Energie verpufft in der Vergangenheit. Dadurch, das ist unglaublich. Und dadurch hat sich für mich persönlich und auch für die Wahrnehmung meiner Rolle im Unternehmen viel mehr Energie ergeben, die ich freisetzen kann und die ich anders auch wertschätzend und wertbringend einbringen kann.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, gerade in Zeiten, wo Burnout, glaube ich, überall durch die Decke geht und sich alle fragen, wie wollen wir denn damit jetzt umgehen eigentlich? Und natürlich kann man systemisch viel machen, also die Organisation so aufstellen, dass sie möglichst nicht so viel Stress produziert. Aber sind wir mal ehrlich, also in welcher Organisation ist es in den Zeiten aktuell nicht stressig? Das ist, also ich kenne keine. Und dann ist ja die Frage, wo fängst du an? Und was ist dein Tipp? Also wenn du jetzt jemandem, einer jungen Führungskraft, die jetzt gerade Burnout hat oder sich überarbeitet etc., was würdest du ihr mitgeben als ganz praktischen Tipp oder mehrere Tipps in die Richtung?
Also ein praktischer Tipp wäre für mich, Achtsamkeit walten lassen. Also Achtsamkeit auch insbesondere in dem Kontakt. Ja, ich meine, ich habe gerade in dem stressigen Alltag, du hast es betitelt, dann oftmals die Situation, was ich heute bei mir noch beobachte, ich springe von Meeting A zu B zu C, sich dann aber auch wirklich bewusst zwischen den Terminen die Zeit zu nehmen, kurz innezuhalten und dann wieder bewusst, sage ich mal, in dem nächsten Termin mit der Person in Kontakt zu treten, weil dadurch einfach dann der Austausch nicht auf der Strecke bleibt, weil oftmals viele wichtige Informationen gesendet werden, aber nicht empfangen werden oder umgekehrt. Und die Achtsamkeit war für mich persönlich da der Schlüssel, dann auch wirklich den Informationsfluss wahrzunehmen.
Das heißt, du gewinnst dadurch Effizienz einerseits. Also
ich gewinne dadurch Effizienz.
Ja, genau. Also ich finde es immer praktisch oder wichtig, den praktischen Nutzen vorauszustellen. Wir alle sind Unternehmer, Führungskräfte oder Leitung in der leitenden Funktion. Und ich freue mich immer, wenn wir aufzeigen können, dass es nicht nur nice to have ist und wir fühlen uns dann gut, ist ja schön, sondern welchen Nutzen bringt es auch tatsächlich fürs Unternehmen. Jetzt sagen wir, okay, Information wird effizienter ausgetauscht, sie kommt besser an, sie wird besser verarbeitet und wir haben nicht so viel Reibungsverlust, was das angeht. Gibt es noch weitere Tipps, die du hast und welchen Effekt erzielen die?
Fragen stellen und die Personen mit einbeziehen. Also das ist für mich auch ganz wichtig. Gerade in der Rolle als Führungskraft, glaube ich, habe ich beobachtet, wird oftmals der eigene Anspruch gestellt, ich muss allwissend sein und ich mache die Vorgaben. Aber ich finde es manchmal schade, wie viel Potenzial dadurch auf der Strecke bleibt, weil da so viel wertvolles Wissen und Kreativität und Ideen im Unternehmen rumschwirren, die einfach nur angezapft werden wollen. Also kurz gesagt, mein Tipp, gerade dann, wenn sich in mir das Gefühl breit macht, ich weiß nicht weiter, aber ich weiß, da müssen wir eine Lösung dafür finden, die Leute mit einzubeziehen, gezielt Fragen zu stellen und sich dann davon überraschen lassen, was dabei rauskommen kann.
Und das ist ja auch, der erste Schritt ist ja auch, sich einzugestehen, ich kann das nicht. Also auch das ist ja die Verletzlichkeit, von der du wahrscheinlich gesprochen hast.
Ja.
Anders als früher, wo du wahrscheinlich dann Überstunden gemacht hättest und jetzt irgendwie total dich aufgerieben hättest, um halt diese Lösung selber zu finden, um vor den anderen gut dazustehen oder wie auch immer, dir einzugestehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich frag mal.
Ja, und das Schöne ist ja, dabei entsteht ja auch noch Wachstum. Es ist ja für beide Seiten was drin.
Aha.
Ja, ich meine, das finde ich ja auch super wichtig in der Rolle als Führungskraft, dann auch das Potenzial, das wahrgenommen wird, dann auch wirklich zu fördern. Und solche Situationen können dazu beitragen, ganz massiv.
Ja, und auch das ist was wir in vielen Organisationen beobachten, diese massive E-Mail-Flut und dass gerade je höher du kommst, desto mehr Arbeitslast spitzt sich zu, wenn eben die Führungskräfte drunter nicht genug befähigt sind, selber Entscheidungen zu treffen und auch ermutigt werden, eben durch so eine Art von Einbindung. Da auch das Thema, ne, Ego, wie viel Macht habe ich, muss ich auch bereit sein, halt auch Macht abzugeben. Und dafür muss ich ja mit meinen Ängsten in Kontakt gekommen sein. Gibt es noch weitere ganz praktische Übungen, die du mitgeben könntest? So, du als Führungskraft, wie gestaltest du deinen Alltag so, dass diese Achtsamkeit nicht verloren geht? Oder wie gestaltest du so dein Energielevel, dass du dich immer, ja, fokussiert genug mit der Sache und dir und den Menschen beschäftigen kannst?
Also bei mir persönlich ist das Thema Zeitmanagement sehr wichtig geworden. Mhm. Zeitmanagement im Sinne von, ich versuche jeden Tag vor Arbeitsbeginn kurz innezuhalten und mir ein Tagesziel zu setzen. Also was ist mir heute wirklich wichtig? Ja, was ist wirklich wichtig? Oder noch viel bedeutsamer, gibt es ein dringendes Thema, was ich vorziehen muss, weil ich die Beobachtung gemacht habe, dass die wichtigen Themen oftmals dazu neigen, dass ich, sag ich mal, fremdgesteuert bin. Also ich bin wirklich reaktiv unterwegs. Und dadurch stellt sich dann bei mir irgendwann das Gefühl ein, okay, ich bin nur noch getrieben, ich bin unzufrieden, ich komme nicht mehr hinterher. Jetzt überspitzt, ich lande in den Burnout, ja, weil ich massiv überfordert bin. Und das hilft mir, mich immer wieder so auf täglicher Basis zu reflektieren und dann auch die Zeit dafür zu haben, dann ins Team zu schauen. Okay, was wird da gebraucht? Wo ist da der Bedarf? Wo kann ich da unterstützen? Und dann nicht wirklich der Beantwortung jeder E-Mail oder jeder Chatnachricht hinterher zu laufen. Und das ist wirklich etwas, was sich als extrem banal anfühlt oder anhört. Aber mir persönlich hat das massiv geholfen, da auf täglicher Basis zu reflektieren.
Ich finde das gar nicht banal, weil du musst, um dir diese Zeit freizuschaufeln, deine Grenzen sehr krass setzen lernen. Und Grenzen setzen bedeutet ja, ich muss meinem Gegenüber im Zweifel sagen, nein, mach ich jetzt nicht. Oder musst du warten oder sonst irgendwas. Und das fühlt sich im ersten Moment kurz wie ein kurzer Trennungsmoment an. Und da muss ich auch lernen, das auszuhalten und nicht in den Schmerz gehen oder von dem Schmerz, der dann da kurz entsteht, wieder zurückweichen, sondern sich das einzugestehen, ich darf das. Also ich darf mir Zeit für mich nehmen. Und das geht ganz, ganz vielen Menschen, glaube ich, so, dass sie sich das nicht eingestehen, weil sie dafür die nötige Aggression, die es braucht, also die gesunde Aggression, die Grenzen setzen zu können, aus zu hohem Harmoniebedürfnis oder People-Pleaser-Tum eben nicht aufbringen. Siehst du das ähnlich oder anders?
Ich sehe es ähnlich. Ich kann dir auch sagen, dass ich bei mir persönlich beobachte, dass es mir immer noch schwerfällt. Also es ist, man sagt ja auch, Ja sein ist um Vielfaches einfacher als Nein zu sagen. Und das kann ich definitiv nur bestätigen. Aber da vielleicht noch ein Tipp, was mir geholfen hat, gerade im beruflichen Aspekt, ist es, sich vor Augen zu halten, ich nehme hier mit meiner Persönlichkeit und all dem, was mich ausmacht, eine Rolle ein und diese Rolle beinhaltet Aufgaben. Und wenn im Rahmen einer dieser Aufgaben, in der Rolle, die ich wahrnehme, mal genau diese Situation entsteht, die du beschrieben hast, David, und ich muss zu jemandem Nein sagen und der findet es nicht toll, dass ich Nein sage, weil diese Person ja auch ein Ziel verfolgt, es ist ja völlig legitim, es kollidiert, dann ist diese Person nicht einverstanden oder unzufrieden mit meiner Reaktion auf die Aufgabe, aber nicht unzufrieden mit mir als Person. Und mir hat es massiv geholfen, das zu trennen. Ja, weil dann werden auch nicht die ganzen Muster angefeuert. So, oh nein, ich werde abgelehnt, ich werde vielleicht aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, ich bekomme nicht die Wertschätzung. Und das führt dann dazu, dass ich vielleicht beim nächsten Mal doch wieder Ja sage und dann aber dafür den Preis zahle, dass ich persönlich mit meiner Energie nicht mehr haushalten kann.
Und dann sind wir wieder bei der Unterscheidungsfähigkeit und wieder bei der von dir angesprochenen Achtsamkeit. Ja, vielen Dank, Martin. Gibt es noch was Ungesagtes?
Meiner Seite ist alles gesagt. Ich würde mir vielleicht nur wünschen von denjenigen, die sich die Zeit nehmen, das hier anzuhören oder sich sogar auch anzuschauen, den Mut zusammenzufassen. Vielleicht, wenn da irgendeine Stimme in euch wach wird, der Stimme zu folgen, auch wenn da eine Angst oder irgendwelche Widerstände da sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht belohnt wird. Also seid mutig, folgt dem Impuls und seid neugierig darauf, was passiert.
Das kann ich nur bekräftigen und dir vielen Dank sagen, Martin, für deine Weisheit, für deine Zeit und für deine praktischen Tipps. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Danke dafür, dass ich da sein durfte.